Audio Now.
Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wir haben uns heute mal durch unser E-Mail-Archiv gewühlt und einige Fragen von euch mal zusammengetragen, die ihr uns in den letzten Wochen geschrieben habt, wo wir euch ganz herzlich danken wollten erstmal für euren Input. Richter und Bell@ntv.de ist ja unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr hinschreiben und wir haben uns heute noch mal ein bisschen was rausgesucht, was wir gerne in dieser Folge beantworten würden. Raimund hat sich schon den Rotwein aufgemacht, ist also entsprechend entspannt und in Plauderlaune. Raimund, was gibt's bei dir?
Rotwein, französischen Käse und französische Salami.
Großartig, oder? Das ist Kopfkino. Jetzt kann man sich's vorstellen. Ich sitze noch auf der Arbeit, Spätschicht, also alles fein, von der Uhrzeit passt das. Man kann den Wein trinken, ist vollkommen okay. Lass uns mal mit der Frage von Klaus starten. Es ging um den Immobilienmarkt. Ich lese mal kurz ein bisschen was vor aus seiner E-Mail. Seit einiger Zeit steigen die Baukosten erheblich, sodass Häuslebauer ihr Vorhaben entweder verschieben oder abspecken oder sogar komplett aufgeben, zumal die steigenden Zinsen einen Kredit deutlich verteuern. Jetzt fragt er, wenn ein Gut knapp wird, Wohnraum, müsste doch der Preis steigen. Warum trifft das im Moment nicht zu auf die Immobilien und warum werden auch die Wohnungsbauaktien günstiger, wenn Wohnraum in Zukunft noch knapper wird? Raimund, was sagst du dazu?
Ja, das lässt sich eindeutig beantworten. Das Wort Zinsen hast du ja gerade schon auch erwähnt. Natürlich, wenn die Zinsen steigen, und das tun sie ja seit Jahresanfang, dann steigen auch die Kosten für neue Bauprojekte, die diese Wohnungsbaufirmen eventuell in Angriff nehmen möchten, weil die Zinsen natürlich höher sind. Dazu kommt, dass auch die Baukosten als solche steigen. Wir reden ja auch schon seit Monaten darüber, über die Inflation und dass eben auch die Baukosten zunehmen. Das heißt, von der Kostenseite droht diesen Wohnungsbaufirmen hier einiges Ungemach und es ist auch schon eingetreten, dieses Ungemach. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann können sie doch ihre Mieten erhöhen. Und das geht eben gerade bei diesen großen Wohnungsbaufirmen nicht, über die wir hier reden, Vonovia und Co. Wir wissen ja, und das ist ja auch schon häufiger meine Kritik gewesen an diesen Wohnungsbaufirmen, dass es sich hier um Firmen handelt, die eben auch Mieter und Mieterinnen haben, die nicht so zahlungskräftig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und da ist es eben sehr schwierig, die Mieten so zu erhöhen, dass man dann noch anständige Gewinne macht, wenn die Kosten auf der anderen Seite so stark steigen. Zumal ja auch die Mieten politisch dann in diesen Bereichen sehr stark beeinflusst sind. Und genau das ist es, was diese Wohnungsbaufirmen hier im Moment beschäftigt und warum die in der Bredouille sind an der Börse. Klammer auf, ich habe ja ohnehin von denen abgeraten, weil ich meine, sie zu kaufen, weil ich meine, dass dieses Segment des Wohnungsbaus, nämlich sozialer Wohnungsbau und so weiter, dass der eher in öffentliche Hände gehört und nicht in private, um damit noch Profit zu machen.
Aber das Argument, Wohnraum ist knapp und wird weiter benötigt, genau, das ist ja eigentlich schon sehr überzeugend. Also ist es so, dass jetzt selbst nach dem kurzen, sag ich mal, Stopp dieses Booms oder nach einem Tief aufgrund der steigenden Zinsen in Zukunft, 5, 10 Jahre, die Preise für Immobilien trotzdem weiter steigen werden?
Also ich bin jetzt kein Prophet und ich habe auch meine Glaskugel für den Immobilienmarkt gerade verlegt. Ich weiß nicht, ob die Preise wieder steigen werden. Das wird sich finden. Aber tatsächlich, Wohnraum ist knapp, aber es sind Leute, die sich auch nicht so hohe Mieten leisten können. Und genau das ist ja auch der Punkt, wenn aber die Kosten so hoch sind, auch noch eine neue Wohnung zu erstellen und dann will man auch Gewinn damit machen. Und das ist genau das Problem. Und deswegen sind vor allen Dingen diese Firmen unter Druck, die eben große Bestände an Mietwohnungen haben, die ja auch von der Vergangenheit her gar nicht aus privaten Händen kommen. Sie kommen oft aus öffentlichen Händen. Da haben ja ganze Städte, ganze Kommunalverbände haben ja ihre Wohnungen abgegeben an diese Firmen. Auch Firmen übrigens haben ihre Wohnungen verkauft. Darüber sprachen wir ja schon, Siemens und große Unternehmen. Das waren aber Werkswohnungen, die hat man gebaut, um Arbeiter darin zu beheimaten und nicht, um damit Geld zu verdienen. Und genau das ist die große Krux bei diesen Wohnungsbaufirmen.
Von der Wohnung zur Energie, wir haben 2 weitere Fragen bekommen. Thomas hat geschrieben, wie sieht die Energieversorgung in Europa in der Zukunft aus? Nord Stream 1 und 2 sind vorbei, so hat das mal pauschal jetzt daher gesagt und fragt, welche Auswirkungen hat das denn auf die deutsche Wirtschaft, die jetzt wesentlich mehr Produktionskosten hat?
Genau, und das ist ein ganz großes Problem, das die deutsche Wirtschaft vor allen Dingen hatte und auch die europäische in den Nachbarländern. die Kosten zum Beispiel für Gas, die sind ja um ein Vielfaches höher, als es Konkurrenten aus den USA zum Beispiel haben. Die haben ihr eigenes, wenn auch noch umweltschädlicheres Fracking-Gas und sind von dieser Gaskrise überhaupt nicht so betroffen. Das hat tatsächlich langfristig einen immensen Wettbewerbsnachteil der deutschen und auch der europäischen Wirtschaft zur Folge und ist unter anderem ein Grund, warum ich auch für langfristige Anleger eher den amerikanischen Aktienmarkt präferiere.
Und bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Wir haben noch eine zweite Frage, vielleicht können wir die nochmal dazwischen schieben. Muss dazu sagen, die ist tatsächlich schon von Ende August. So, seitdem hat sich einiges getan. Nord Stream 1, da gab es die diversen Lecks, die jetzt untersucht werden, wo wir jetzt auch die ersten Bilder haben, die dort in der Tiefe gemacht wurden, wo man auch sehen kann, dass diese Leitungen doch massiv zerstört wurden. Jessica hatte gefragt, könnte man nicht die zweite Gasleitung Nord Stream 2 öffnen und nutzen? Ich habe gehört, dass das Gas daraus billiger ist, weil Transitgebühren für Drittländer wegfallen. Das wäre doch gut für uns. Vielleicht dazu nochmal einen Satz, Raimund?
Ja, theoretisch ginge das. Sogar Putin hätte ja nichts lieber, als dass wir, es sind ja zwei Stränge jeweils bei diesen Gasleitungen und ein Strang bei Nord Stream 2 ist ja, so hört man zumindest, ist ja noch intakt. Da könnte also morgen tatsächlich Gas geliefert werden, aber das ist, wir wissen das alle, politisch derzeit nicht opportun.
So. Kommen wir zum letzten Punkt, der kommt von Ralf zum Thema Rentenfonds. Er hat gesagt, könnten Sie mal ein Video über die Funktionsweise und die Gründe machen, warum die Rentenfonds fallen können. Videos machen wir jetzt nicht, aber wir können gerne darüber sprechen. Er hat dann auch gesagt, wenn man anderen ein Darlehen gibt, dann kann der Wert nicht sinken, außer bei Rückzahlung und Insolvenz der Schuldner. Raimund, vielleicht mal zu Beginn, Rentenfonds, was ist das genau für alle, die es nicht kennen?
Das ist das gleiche wie ein Aktienfonds, nur dass der nicht in Aktien anlegt, sondern in Anleihen. Staatsanleihen zum Beispiel, aber auch in Anleihen von Unternehmen. Den Unterschied hatten wir, glaube ich, schon mal erklärt. Oder sollten wir den auch nochmal erklären?
Auf jeden Fall nochmal erklären. Dann müssen die Herrschaften und Damen draußen nicht nochmal suchen, in welcher Folge das war.
Genau, also eine Aktie, das wissen wir, ist ein Anteilsschein an einem Unternehmen. Man ist also Miteigentümer, wenn man die Aktie kauft. Mit allem, was damit zusammenhängt. Man hat dann auch Anrecht auf eine Gewinnbeteiligung in der Regel. Aber man hat keine Garantie, dass dieser Aktienwert immer gleich bleibt. Und wenn es im Unternehmen schlecht geht, dann sinkt auch der Aktienwert, weil die Gewinne vielleicht sinken oder sogar Verluste entstehen. So, das ist die Aktie. Die Anleihe ist was anderes. Das ist nur eine Art Kredit. Und wer eine Anleihe von einem Unternehmen kauft, erwirbt eine Forderung an dieses Unternehmen. Also zum Beispiel, ich leihe diesem Unternehmen X oder auch dem Staat 100 Euro. Dann habe ich den Anspruch nach der vereinbarten Laufzeit, dass diese 100 Euro tatsächlich zurückgezahlt werden mit den in der Zwischenzeit aufgelaufenen Zinsen, die möglicherweise auch dann jährlich gezahlt werden. Also der Unterschied: Aktienanteilsscheine an Unternehmen, Anleihen, Forderungen an Unternehmen. Das ist der große Unterschied.
Okay, und was machen wir mit Ralfs Frage jetzt? Er fragt eben über die Gründe, warum diese Rentenfonds fallen können.
Ja, weil er meint wahrscheinlich, die Anleihen werden ja immer zu 100 zurückgezahlt. Ne? Wenn man 100 leiht, kriegt man irgendwann 100 zurück. Warum soll dann der Kurs in der Zwischenzeit fallen? Mhm. Völlig richtig. Gehen wir mal davon aus, dass der Schuldner, also sagen wir mal der Staat zum Beispiel, dass der solvent ist, also sehr zahlungskräftig und das Risiko, dass der nicht zurückzahlen kann, dass das vernachlässigt werden kann. Dann ist tatsächlich die Frage, warum fallen Anleihekurse, wenn sie doch nach Ende der Laufzeit, sagen wir mal nach 10 Jahren, ohnehin wieder zu 100 zurückgezahlt werden. Und hier kommen dann tatsächlich die Zinsen, die Marktzinsen ins Spiel. Wir hatten es ja schon einmal in einer früheren Folge kurz erwähnt, da hatte ich gesagt, Anleihenkurse und Anleihe und die Zinsen generell, die verhalten sich wie die Seilbahnen, die beiden Gondeln einer Seilbahn in den Alpen. Wenn die eine nach oben geht, zum Beispiel der Kurs, dann geht die andere nach unten, der Zins, und umgekehrt. Wenn der Zins steigt, dann fallen die Kurse. So, und jetzt haben wir gerade steigende Zinsen. Also müssen erstmal eigentlich die Kurse von Anleihen fallen. Warum, könnten wir vielleicht auch noch drauf eingehen, warum das jetzt inhaltlich der Fall sein muss.
Ja.
Sollen wir?
Natürlich, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit.
Ja, diese Erklärung immer. Also, natürlich, es ist ja so, dass, nehmen wir an, du leihst dem Staat jetzt 100 Euro und er hat dir da versprochen, 1% Zinsen für zu zahlen. Also, 1% Zinsen auf 100 Euro. Jedes Jahr kriegst du auf diese Anleihe, die, sagen wir, 10 Jahre läuft, kriegst du 1%. Was sind 1% von 100? Kurz nachgerechnet, 1 Euro. Stimmt's?
Bingo.
1 Euro pro Stark. Jahr. So.
Ich gucke im Taschenrechner nochmal nach.
Richtig. Aber jetzt läuft diese Anleihe ja 10 Jahre. Sagen wir mal, nach einem Jahr ist der Marktzins von 1% auf 2% gestiegen. So. Aber du kriegst nach wie vor für deine Anleihe, die jetzt noch 9 Jahre läuft, kriegst du nach wie vor nur 1 Euro Nominalzins. Der ist ja vereinbart worden. Du würdest diese Anleihe nirgendwo verkaufen können. Du kannst sie natürlich halten, bis sie fällig ist in 9 Jahren dann. Dann kriegst du 100 zurück. Aber wenn du sie jetzt verkaufen willst zwischenzeitlich, wird der Käufer sagen, nö, wenn ich dafür nur 1 Euro kriege als Zins pro Jahr, jetzt sind aber 2% Zinsen aktuell, da will ich ja 2 Euro haben. Die kriegt er aber nicht, nicht vom Schuldner. Also nimmt er sie von dir. Wenn du sie verkaufen willst, die Anleihe, musst du ihm einfach die Anleihe günstiger verkaufen, sodass er diesen Zinsnachteil, den er eben mit der Nominalverzinsung hat, eben über den Kurs auffangen kann. Er bekommt die Anleihe günstiger und hat dann, bis auf die Fälligkeit gerechnet, trotzdem seine 2% Zinsen pro Jahr. Deswegen fallen Anleihekurse zwischenzeitlich auch, wenn die Zinsen steigen.
Das hätte ich jetzt gerne tatsächlich doch nochmal im Video gesehen, Raimund. Aber ich habe es verstanden und ich glaube, Ralf hat es auch verstanden. Ich glaube, auch alle anderen haben es verstanden. Schönen Dank dafür, für diese
hoffentlich
doch recht knackige Einordnung, Raimund. Jetzt haben wir es schon wieder geschafft, 11,5 Minuten. Vielen Dank für eure Fragen. Ihr könnt gerne weiterschreiben. Wir freuen uns darüber. Dann haben wir Futter für unsere Sendung und für unsere Folgen. Die E-Mail-Adresse sage ich nochmal, brichter@ntv.de. Und ja, wir sind jederzeit am Start und ja, schreibt uns einfach.
Und es ist doch so, dass wir die 10 bis 12 Minuten immer rumkriegen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.